sag mal, Helmut, ist es dir auch schon mal so gegangen wie Luzi? Sie hatte Erwartungen, große Erwartungen und sie wurden nicht erfüllt.
Ja, aber weißt du, ich bin nicht weggelaufen. Die Frage ist doch, wie gehe ich mit nicht erfüllten Erwartungen, mit Enttäuschungen um? Behalte ich die Enttäuschung für mich und sie arbeitet in mir oder lasse ich sie heraus und bespreche sie mit jemandem, also mit einer Person, der ich vertraue?
Ja, ich denke, es ist wichtig, die enttäuschten Erwartungen auszusprechen. Aber genauso wichtig ist es, dass der Ansprechpartner mich nicht in den Enttäuschungen befeuert, sondern dass er mir eine andere Sichtweise schenkt.
Eine andere Sichtweise? Oder? Wie meinst du das denn?
Naja, also um nicht in der Theorie stecken zu bleiben, bringe ich ein Beispiel. Vor 2 Wochen am Sonntag hat Anti Eva die Gemeindenachrichten im Gottesdienst mitgeteilt. Ein wichtiger Punkt war die Einladung zur Teilnahme am Thementag Vitale Gemeinde. Dabei hat sie dringend Junge und Alte eingeladen, da es um die Zukunft der Gemeinde ginge.
Alle? Aber sie hat doch gesagt, die über 80-Jährigen bräuchten nicht zu kommen. Das Treffen würde 6 Stunden dauern und das sei einfach zu anstrengend für die Alten.
Ja, das hat sie gesagt. Wie könnte solch eine Nachricht von den Betreffenden aufgenommen werden?
Da denkt vielleicht ein 85-Jähriger, nun ist es soweit, ich tauge zu nichts mehr. Ich bin zu alt und werde ausgeladen. Ja, so geht man mit uns Alten um. Ich bin enttäuscht. Darüber muss ich mal mit jemandem reden.
Gut, und jetzt kommt es darauf an, wie die Person, die angesprochen wird, reagiert. Die erste Möglichkeit wäre, ja, du hast recht. Es ist einfach furchtbar, wie man mit uns Alten umgeht. Wir werden aufs Abstellgleis geschoben. Man braucht uns nicht mehr. Dann ist es am besten, wir gehen überhaupt nicht mehr hin. Die zweite Möglichkeit wäre, du kennst doch Antje Eva. Sie ist ein total lieber Mensch. Andere abzuschieben oder auszugrenzen liegt ihr völlig fern. Bestimmt hat sie gedacht, wir müssen den Alten signalisieren, dass wir Verständnis für ihre Situation haben, dass wir wissen, wie der Alltag für sie immer schwerer wird. Und da sollten Sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie nicht mehr so können und daheim bleiben, so wie früher.
Das stimmt. Wir brauchen keinen Ansprechpartner, der uns in unserer Enttäuschung bestärkt. Das macht uns bitter. Wir brauchen einen, der uns eine andere Sichtweise, wie du das vorhin gesagt hast, vermittelt. Das ist hilfreich.
Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, es ist unmöglich, nicht zu enttäuschen.
Auch bei besten Absichten, gutem Willen, Empathie ist es unmöglich, all die Erwartungen anderer zu erfüllen. Das muss uns bewusst sein. Ich denke an Nadja Bolz-Weber, eine lutherische Pastorin in Amerika, eine ziemlich besondere Person, über und über tätowiert und gepierst und einen auffälligen Haarschnitt. Aber sie hat ein weites Herz für die Abgelehnten, für die Verletzten, für die Ausgestoßenen, für die, die niemand in der Kirche haben will. Und in ihre Großstadtgemeinde kamen sie alle. Sie fühlten sich angenommen. Aber die Pastorin hat von Anfang an klargestellt, ich bin nicht perfekt, auch ich werde euch enttäuschen. Es ist immer so, wenn Hoffnungen und Erwartungen an den anderen gerichtet werden, sie können nie ganz erfüllt werden. Vor der Predigt haben wir in dem Anspiel gesehen, Luzi war enttäuscht. Ihre Eltern hatten ihren großen Geburtstagswunsch nicht erfüllt. Luzi war sauer und enttäuscht, so enttäuscht, dass sie die Eltern verlassen wollte. Dieses Anspiel sollte auch auf die Predigt vorbereiten. Der Predigt liegt ein bekannter Bibeltext zugrunde. Bevor wir weitermachen, wer hat eine Idee, um welchen Bibeltext es sich handelt?
Aber alle anderen wären da ja auch drauf gekommen, völlig klar. Dann will ich mal den Text aus Lukas 24 vorlesen. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst fanden sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten, wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
Bislang haben wir von enttäuschten Erwartungen gegenüber Menschen gesprochen, aber wir haben auch Erwartungen an Gott, mögen sie berechtigt oder unberechtigt sein. Und es wird vorkommen, dass wir auch in unseren Erwartungen enttäuscht werden. Unsere berechtigten oder unberechtigten Forderungen an Gott. Es ist doch so, wenn Kriege, Katastrophen, Hungersnöte auftreten, dann erwarten wir, dass Gott einschreitet und die
größten Teil von uns Menschen gemachten
Probleme löst. Wenn wir uns mit den großen Fragen angesichts der Probleme dieser Welt auseinandersetzen werden, werden wir hoffentlich eine Antwort aus der Bibel finden, die unser fragendes, unruhiges Herz beruhigt. Und zahlreiche Philosophen und Theologen haben versucht, eine Antwort darauf zu geben, wie kann ein mächtiger Gott so viel Böses in der Welt zulassen?
Aber wie ist es, wenn das Problem nicht weit entfernt ist, sondern wenn wir persönlich betroffen sind? Da erkrankt ein Mensch, der mir nahesteht, den ich liebe, den ich nicht verlieren will. Es geht mit ihm bergab. Eine Heilung ist nicht in Aussicht. Es wird gebetet. Ich meine, ich bete lange und ausdauernd für seine Heilung. Andere stimmen in die Fürbitte ein und das Gebet wird nicht in der Weise erhört, wie wir es uns wünschen. Laut oder leise frage ich mich, wie kann Gott das zulassen? Er muss doch handeln. Handelt er nicht, wie ich es mir wünsche, bin ich enttäuscht. Es sei denn, ich erfahre Gottes Gegenwart und sein Handeln auf andere Weise in meinem Leben.
Ja, wie denn zum Beispiel?
So stellt er mir zum Beispiel Menschen zur Seite, die mich liebevoll begleiten, die mir zuhören, die Worte des Trostes finden, die sich kümmern. Und besonders tröstlich ist es, wenn ich bei all den Problemen spüre, dass gerade in diesen schweren Zeiten mir Jesus nahe ist.
Ja, gut. Und was du da gesagt hast, ist für mich keine Theorie, sondern das habe ich wirklich erfahren und erfahre es immer wieder.
In Psalm 23, der Psalm 23 spricht davon, dass selbst im finsteren Tale Gott bei uns ist. Es wird uns nicht versprochen, dass wir nicht durch finstere Täler gehen, aber es wird uns versprochen, dass Gott in den finsteren Tälern bei uns ist und uns nahe ist.
Ich lese ganz gerne Biografien, lieber als Romane. Und kürzlich habe ich die Geschichte eines jungen Mannes gelesen, der in der Wildnis Alaskas jämmerlich verhungerte. Krakauer ist der Verfasser und das Buch heißt »In die Wildnis«. Nach seinem Uni-Abschluss beschloss er, das Weite zu suchen. Er brach die Beziehung zu seinen Eltern ab, denen er vorwarf, ein Doppelleben zu führen. Zunächst ging er nach Arizona in den wilden Westen. Dort traf er auf einen alten Mann, so in den 80ern. Es entwickelte sich so etwas wie eine Vater-Sohn-Beziehung. Der alte Mann dachte sogar daran, ihn zu adoptieren. Aber den jungen Mann hielt es nicht im wilden Westen. Er verschenkte sein Geld, sein Auto, trampte im April in das noch winterliche Alaska und lief mit einem Säckchen Reis zu einem verlassenen Bus in der menschenleeren Einsamkeit Alaskas. Irgendwann mal war der Bus da gelandet. Er wollte sich ernähren von dem, was die Natur ihm bot.
Und das in Eis und Schnee.
Im Herbst fanden ihn Jäger verhungert im verlassenen Bus. Das Schmelzwasser der Flüsse im Frühjahr und Sommer hatte seine Rückkehr in die Zivilisation verhindert. Die Zeitungen berichteten groß darüber und auch der alte Mann erfuhr davon. Er war zu tief erschüttert über den Verlust seines jungen Freundes. Noch mehr enttäuscht war er von Gott, dem er sein Leben lang vertraut hatte. Wie konnte ein Gott zulassen, dass ein so lieber junger Mensch so jämmerlich starb? Der alte Mann sagte sich los von Gott, hörte auf, in der Bibel zu lesen und in die Kirche zu gehen.
Er hat wohl seinen Schmerz für sich behalten. Ihm fehlte wohl jemand, der ihm eine andere Sichtweise vermitteln konnte.
Eine andere Sichtweise, wie könnte die aussehen?
Gott hat uns den freien Willen gegeben und hoffentlich auch den Verstand. Er lässt uns dahin gehen, auch wenn es völlig unvernünftig ist. Der alte Mann gab Gott die Schuld am Tod des jungen Mannes. Er sah nicht, dass die Freiheit und die Unvernunft zum Tode des jungen Mannes führten.
Ja, und es ist zu hoffen, dass der alte Mann Menschen findet, die ihm helfen, zu Gott und in die Gemeinschaft zurückzuführen. Es ist zu hoffen, dass Jesus in sein Herz hineinspricht.
Kommen wir zu den Emmaus-Jüngern. Die beiden gehen in die falsche Richtung.
In die falsche Richtung? Wieso denn das?
Na, die beiden gehen weg von der Gemeinschaft der Gläubigen in Jerusalem. Sie gehen weg und ihre Gespräche drehen sich im Kreis. also um ihre Wünsche und ihre Enttäuschungen und ihre Erwartungen und die enttäuschten Erwartungen. Und da hinein kommt Jesus. Jesus ist plötzlich einfach da. Er hört erst einmal zu, lässt Zweifel zu, er ist da. Sie erkannten ihn nicht, aber Jesus war da, sie erkannten ihn weder innerlich noch äußerlich.
Unser Denken, unser Wünschen ist geprägt von der Umwelt, von Erziehung. Unser Sehen ist durch einen Filter geprägt. Das, was wir für möglich halten, ist der Filter. So werden wir zumindest auf einem Auge blind.
Also du willst damit sagen, dass unsere Vorstellungen und Wünsche uns nicht ganz klar sehen lassen,
ja.
Oftmals zumindest.
Die Emmaus-Jünger haben an Jesus als Gottes Sohn nicht gezweifelt, aber ihre Hoffnung auf die Erlösung Israels war zerbrochen. Ihre Erwartung war eine andere, diese Erwartung machte sie blind.
Ihre Augen wurden gehalten.
Machte sie blind für eine neue Sichtweise. Jesus hört nicht nur zu, sondern er klärt sie auf. Er gebrauchte die Schriften, also die Bibel, um eine neue Sichtweise zu vermitteln. Jesus legt die Schrift auf, legt ein neues Fundament, verhilft zu einer neuen Sichtweise. Das ist ein hilfreicher Tipp für uns. In Enttäuschung und Frustration sollen wir zur Bibel greifen und dort Antworten suchen. Im Lesen der Bibel erkennen wir den Unterschied zwischen den Verheißungen, Versprechungen Gottes und unseren persönlichen Wünschen.
Jesus drängt sich nicht auf. Er ist auf dem Weg dabei, aber dann scheiden sich nicht die Wege. Er trennt sich nicht von den Emmaus-Jüngern, denn die Emmaus-Jünger bitten ihn hinein in ihr Haus. Sie bieten ihm Unterkunft und Essen. Bleibe bei uns.
Jesus lässt sich hereinbitten. Er nimmt die Einladung an. Das gilt auch heute für uns. Jesus lässt sich einladen in unser Haus, in unsere Familien, in unser Herz. Schade, wenn wir ihn draußen stehen lassen.
Später bekennen die Emmaus-Jünger, das Herz wurde uns warm. Aber wirklich erkannt haben sie ihn erst beim gemeinsamen Essen. Zu dem Essen haben sie diesen Unbekannten eingeladen.
Und hier gingen ihnen die Augen auf. Es war vorbei mit ihrem Blindsein. Beim Abendessen bekamen sie eine neue Sichtweise. Sie haben kapiert, Jesus lebt, er ist auferstanden. Das geschah beim Essen in der Tischgemeinschaft im gemeinsamen Brotbrechen. Das Erkennen des Jesus-Spezifischen. Jesus-spezifisch, was ist denn das? Das sind seine Liebe und die dadurch geschenkte Gnade. Liebe und Gnade, das sind Spezialitäten Jesu.
Auch wir sind aufgefordert, Spezialisten zu werden. Liebe und Gnade, das soll die Spezialität von Christen sein. Liebe, die den anderen sieht, die mitgeht, die zuhört und die gute Nachricht der Erlösung mitteilt. Im Reden, im Schweigen, im Zuhören, im Handeln. Ein gemeinsames Essen ist gut dazu geeignet. Wie häufig hat Jesus gerade beim Essen seine Liebe gezeigt, die Menschen in ihrem Innersten berührt und neues Leben ermöglicht. Also mit diesem gemeinsamen Essen, das muss eine geistliche Bedeutung haben.
Auffällig ist doch, dass nach der Auferstehung dreimal berichtet wird, dass Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat. Einmal hier bei den Emmaus-Jüngern.
Beim Essen war es mit der Blindheit vorbei. Sie erkannten Jesus.
Ein anderes Mal, auch bei Lukas, erscheint Jesus den Jüngern, zeigt sich und verlangt zu essen. Und dann auch in Galiläa, da war es Jesus, der den Jüngern ein Frühstück gemacht hat. In der Gastfreundschaft und im gemeinsamen Essen können wir Jesus begegnen. Kirche ist, wo der Auferstandene verkündigt und gefeiert ist. Kirche ist, wo Kirche ist. Also das müsstet ihr jetzt mal schriftlich sehen. Und am nächsten Sonntag, dann kann man ja mal das ausprobieren, wie das ist, wenn Kirche ist, wo Kirche ist.
Du meinst beim gemeinsamen Mitbringen mit der Essen?
Ja, beim gemeinsamen Salatessen. Nicht nach dem Gespräch, sondern beim Essen stimmte die Richtung wieder. Sie kehrten zu den Gläubigen in Jerusalem zurück und sie hatten Freudiges zu berichten.
Wir essen gemeinsam und alles wird gut. Das ist doch eine steile Behauptung. Die theologisch Geschulten werden sicher erklären können, warum die Essenseinnahme durch den Auferstandenen so wichtig war. Und damit wir nach dem Gottesdienst nicht im Smalltalk verbleiben, endet diese Predigt mit der Aufgabe: Was sagen die Theologen dazu, dass dreimal erwähnt wird, dass der Auferstandene mit seinen Jüngern gegessen hat?
Und ein anderes Thema wäre: Wo ist Jesus mir im finsteren Tal begegnet? Übrigens, die Geschichte von Emmas Jüngern hat ein Happy End. Sie kehrten frohen Herzens in die Gemeinschaft der Gläubigen zurück. Amen.